Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Der Predigttext wird erst im Verlauf der Predigt verlesen, deshalb bitte ich Sie, sich wieder zu setzen. Liebe Gemeinde, dass wir Kirchen haben, vielmehr noch, dass wir so wunderschöne Kirchen haben, das ist keine Selbstverständlichkeit. Die ersten Christen, die hätten sich das nicht vorstellen können, dass 1000 Jahre später Kirchtürme das Bild der Ortschaften und Städte prägen. Es gibt mehr als nur einen Grund dafür, dass die Menschen mit einem Mal angefangen haben, Kirchen zu bauen. 3 Gründe möchte ich jetzt nennen. Der erfreulichste zuerst. Kirchen wurden nötig, weil die Räume in den Häusern zu eng geworden sind. Wie in einer Kettenreaktion nahm die Zahl derer, die zum Christentum und zur Kirche gehören, immer mehr zu. Und schon bald wurden diese Häuser zu klein und deshalb benötigten sie größere Räume. Ein weiterer Grund war dann, ungefähr 400 Jahre später mussten sich die Christen nicht mehr verstecken wegen ihres Glaubens. Die Zeit der Verfolgung hatte aufgehört. Die Zeit der Katakomben und der Untergrundkirchen, die war vorbei. Gott sei Dank. Kirchtürme, die sich in den Himmel recken, sie sind heute ein unübersehbares Zeichen, das sagen will, seht her, es gibt uns, wir sind da. Und das ist auch der dritte Grund für das Erstehen von Kirchen oder das Entstehen von Kirchen. Schon von Weitem konnte man den Kirchen oder an den Kirchen ablesen, was der Gemeinschaft wichtig war, den Menschen. Dörfer, in deren Mitte eine Kirche steht, ganz gleich ob in Nöttingen, in Freiburg oder in Dresden die Frauenkirche, all diese Ansichten zeigen, die Kirche stand jahrhundertelang im Mittelpunkt, nicht nur auf dem Stadtplan, sondern auch im Mittelpunkt der Herzen der Menschen. Und auch heute prägen Kirchen noch viele Ortsbilder. Aber es hat sich Entscheidendes geändert und verändert. Die Kirchen, die stehen nun nicht mehr alleine. Große Wohnblöcke, Hochhäuser, zumindest in den größeren Städten, sind dazugekommen. Bürotürme oder Bankentürme oder Versicherungspaläste, wie etwa in Frankfurt oder in Berlin am Potsdamer Platz, architektonisch staunenswerte Wunderwerke, Anziehungspunkt für viele Touristen. Zugleich sind sie aber auch Beweis dafür über die Schöpfungskraft des Menschen, die sagt, schaut her, diese Bauwerke, die sind groß, die sind gigantisch, zu so einer Größe sind wir fähig. Und plötzlich schauen die Kirchen im Vergleich dazu klein aus. Aber dass wir Kirchen haben, das ist allemal ein Grund zur Dankbarkeit. Denn Kirchen machen es uns leichter, Gottes Gegenwart zu erfahren und in schönen Gottesdiensten auch unseren Gott zu loben und zu preisen. Unverzichtbar sind Kirchengebäude aber dennoch nicht. Der Tempel Gottes, so haben wir es auch ein bisschen in der Lesung rausgehört, der Tempel Gottes ist nicht ein Gebäude aus Stein. Der Tempel Gottes, das seid ihr alle, die ihr barmherzig seid. Tempel aus Stein und Tempel, gebildet aus der Gemeinschaft, die nach Gott fragen und die in ihrem Leben mit Gott rechnen. Das sind zwei Weisen, wie ein Gotteshaus zu verstehen ist. Zwei Zugänge, die in einem Zusammenhang stehen, aber die auch in Konkurrenz zueinander stehen ein bisschen. Das eine Haus, das ist aus Stein und das andere ist ein geistliches Haus, ein geistliches Gebäude. Beide gibt es. Aber welcher Tempel, welches Haus Gottes könnte wirklich zu Recht für sich in Anspruch nehmen, das Vaterhaus Gottes zu sein? Und um ein ähnliches Verhältnis von diesen Begriffen, von denselben Begriffen, geht es im heutigen Predigtext, dem vorgeschlagenen für den 13. Sonntag an Trinitatis. Wer sind die wahren Verwandten Jesus, wird da gefragt. Wer sind seine Schwestern und Brüder? Ich lese den vorgeschlagenen Predigtext aus Markus 3, Vers 31 bis 35. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Wille tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Herr, öffne unsere Herzen und unsere Ohren. Wieder so eine Geschichte, in der sich Jesus ein bisschen als schroff erweist. Mit seiner Mutter hatte ja Jesus schon früher so geredet. Wir erinnern uns vielleicht an die Geschichte in Kana, als der Wein zur Neige ging. Da sagte er zu seiner Mutter: Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Es ist nicht einfach, diesen Jesus immer so zu verstehen. Seinen Geschwistern und seiner Mutter, ihnen wird bei diesem Sohn, bei diesem Bruder so einiges durch den Kopf gegangen sein. Da heißt es, Sympathisanten sammelte er um sich. Männer, aber auch Frauen, die mit ihm wohnsitzlos durch Galiläa gezogen sind. Leute, die zieht er magisch an. So viele sogar, dass die Mauern eines Hauses sie nicht mehr fassen konnten. Ein Verführer der Massen sei er, so sagten seine Gegner. Und zugleich einer, der leichtfertig sein Leben aufs Spiel setzt, weil er der Obrigkeit zusehends verdächtig geworden ist. Und die Familie, die reagiert, wie wir heute auch reagieren würden. Sie sagt, er ist von Sinnen. So steht es weiter im Text. Wir würden heute vielleicht sagen, er ist nicht recht bei Verstand. Er hat nicht mehr alle das im Schrank, er spinnt. Die Leute, die bekommen das mit und sie sprechen Jesus an. Deine Mutter ist da draußen, sagen sie zu ihm. Und deine Geschwister, sie möchten, dass du rauskommst. Und die Leute, die sind gespannt. Was macht er? Manche sind wie die Schaulustigen heute, die es überall gibt. Andere vielleicht, die wollen ihn sogar vielleicht warnen. Aber was macht Jesus? Jesus geht nicht nach draußen. Und er bittet seine Mutter und seine Geschwister nicht herein. Er macht einfach weiter. Mögen wir in der Kirche bis heute den Wert der Familie hochhalten. Das ist auch richtig so. Dieser Jesus, der war vielleicht kein Familienmensch. Denn schon als Zwölfjähriger hat er sich abgesetzt damals und ist in die Synagoge gegangen und seine Familie hat ihn gesucht. Und auch hier in diesem Predigtext, als er seine Familie ganz schön absolviert. Jesus schaut sich um. Ihr hier, die ihr mir zuhört, ihr, die ihr euch Gedanken macht, über den Willen Gottes, ihr seid meine Mutter, ihr seid mir Schwestern und Brüder. Nicht nur Tempel Gottes, sondern auch Schwestern und Brüder dessen, aus dessen Leben uns Gottes Gegenwart entgegenleuchtet. Aber wir sollten auch noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Ich glaube nämlich nicht, dass Jesus seine Familie gering geschätzt hat. Und seine Mutter, da macht er sich auch noch Sorgen, als er am Kreuze hängt und sie darunter steht. Es geht um etwas anderes. Es geht darum, wem unsere letzte Loyalität gehört. Es geht darum, auf welche Bindungen wir uns verlassen, wenn es einmal oder wenn wir einmal von allen guten Geistern verlassen sind. Das Blut, das mag dicker sein als Wasser, und die Verwandtschaft mag wichtiger sein als so manche Geschäftsinteressen. Aber wenn es darauf ankommt im Leben, wenn wir gefragt sind, was unser einziger Trost ist im Leben und im Sterben, dann ist es so, wie es im Heidelberger Katechismus heißt, dann ist es gut, wenn da noch andere Bande sind, die uns halten als die Familienbande. Dann ist es gut, dass wir noch eine andere, eine größere Familie haben. Eine alte Frau, die ließ sich eine Woche vor ihrem 87. Geburtstag taufen. Einige Monate zuvor war ihr Ehemann gestorben. Und der Grund, warum sie sich taufen ließ, hat sie mit folgenden Worten wiedergegeben: Ich will irgendwo dazugehören. Ich brauche eine große Familie. Und die Familie Gottes ist die größte Familie. Und wir alle gehören also zu dieser großen Familie Gottes, weil Gott uns für wert hält, seine Kinder zu sein. Und es geht nicht einfach um Verwandtschaft, nur um Verwandtschaft, sondern es geht um Beziehung, um eine Beziehung, die trägt, eine Beziehung, auf die wir uns felsenfest verlassen können. Ihr seid meine Schwestern und meine Brüder. Ihr seid meine Mutter. Würdigung ist das, aber auch ein Auftrag zugleich. Als Schwestern und Brüder sind wir auch füreinander verantwortlich. Weltweit, in der Nachbarschaft, aber nicht nur, sondern auch im selben Dorf und ganz sicher auch weltweit mit allen Menschen. Dass wir Schwestern und Brüder sind, das ist auch ein wahrer Grund für die Ökumene, wie wir es sagen. Damit wir aber nicht heimatlos werden, dafür sind Kirchen da. Und Kirchen sind eine große Hilfe, denn in Kirchen begegnen sich Menschen. In Kirchen finden Menschen Schutz. In Rumänien, in Siebenbürgen, da stehen richtige Kirchen, Burgen. Auch hier habe ich mir erzählen lassen, war mal eine Wehrkirche. Und die älteste Kirche in Siebenbürgen ist über 800 Jahre alt. Und in diesen Kirchenburgen kannten früher ganze Ortschaften mit Mensch und Tier, also Mensch und Maus, sich zurückziehen und sich vor den Feinden schützen, wenn sie bedroht wurden. Kirchen sind aber nicht nur zum Schutz da. Kirchen sind auch Orte, an denen wir gestärkt werden. Orte der Einkehr für Leib und Seele. Orte, an denen wir andere einladen dürfen. An denen wir Nestwärme verspüren können. Und an denen wir Feste feiern. An denen wir den Mut haben, Neues kennenzulernen. Auch neue Menschen und neue Familien. Und denen, diesen neuen Familien, denen wir bis jetzt noch nicht begegnet sind, die sollten wir auch in unser Herz mit einschließen, in unsere Gemeinschaft. Denn es ist wichtig, solche Orte wie eine Kirche zu pflegen. Und auch unsere Beziehungen. Denn diese Orte, die geben uns Kraft und Liebe. Denn wir sind für alle unsere Brüder und Schwestern da und auch zuständig. Amen.